Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen. Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch, dem mehrfach ausgezeichneten Marketing-Experten. Für alle, die nicht irgendwelche, sondern die richtigen Marketing-Entscheidungen treffen wollen.
Welcome back zu Kein Erfolg ist eine Absicht, deinem Podcast rund ums Marketing und Unternehmertum mit mir, Markus Mensch, deinem Marketing-Experten. Und heute wieder mit dem Studio Sabine Emmerich. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo, ich grüße euch.
Heute haben wir wieder ein paar Themen oder ein Thema. Welches hast du dir rausgepickt?
Ich habe mal das Thema, was vielleicht ganz interessant ist, was wir auch beidseitig beleuchten können. Wie gehst du mit neuen Ideen um?
Gehe ich mit neuen Ideen um? Das ist eine gute Frage. Pauschal bin ich ja jemand, der am ersten Step immer ein bisschen kritisch mit neuen Ideen umgeht und so denkt so, ist es wirklich eine gute Idee? Dann bin ich mir total schnell begeistert. Und dann kommt der Punkt der Umsetzung und dann wird es dann immer anders. Aber vielleicht mal die Phasen irgendwie mal so kurz erleuchten. Warum bin ich am Anfang immer ein bisschen kritisch und nervig und warum finde ich neue Ideen eigentlich nicht so gut? Weil eine neue Idee meistens auch eine Kritik von was Altem ist. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, hey Markus, mach das doch so und so oder wieso machen wir das so und so nicht, dann denke ich mir immer, ja, ist das Alte nicht mehr gut genug. So, das ist ein kurzer Moment. Dann bin ich immer on fire, dann denke ich mir, boah, wie geil ist das denn? Dann im Kopf wird das alles schon mal irgendwie komplett chaotisch und fange dann an, irgendwelche Sachen zu planen, umzusetzen. Und dann merke ich schon, okay, das wird jetzt komplizierter, als ich dachte. Oder wenn wir es dann im Team einspielen, das Team hat gerade nicht die Ressourcen, um diese Ideen umzusetzen. Oder wir müssen dann irgendwie so einen Testballon starten. Und das ist das, was ich eigentlich immer mache, dass wir sagen, wir testen etwas und wenn wir dann in den Testläufen merken, okay, ist eine gute Idee, dann gehen wir in Phase 2, 3, 4 und irgendwann ist die Idee umgesetzt und dann setzen wir sie entweder für uns selbst um, für unsere Kunden oder geben sie bei uns ins Training. Ich glaube, das ist so die normale Phase bei mir, wie ich eine Idee annehme. Oder siehst du das bei jetzt, du betreust ja auch unser Team oder siehst du das von deiner Seite aus anders?
Also ich sehe das komplett anders, weil meistens kommst ja du mit neuen Ideen und ihr müsst wissen, ich glaube, dass Markus' Gehirn irgendwie ein bisschen anders gestrickt ist als andere Gehirne. Ich glaube, sein Gehirn ist in kleine Quadrate aufgeteilt, also eigentlich wie der Stadtplan von New York. Und wenn Markus neue Ideen hat, dann ist das in seinem Kopf schon immer komplett alles durchgedacht, so richtig wie ein kleiner Nerd. Und dann tut man sich als Gegenüber manchmal etwas schwer, wenn man dann nur so, ich sage jetzt mal, nur die Fifth Avenue hingeschmissen kriegt, dass man dann noch versteht, wie komme ich dann zum Central Park und wie komme ich dann zur nächsten Metrostation. Und dann muss man sich diese Informationen immer so ein bisschen häppchenweise aus diesen Quadraten rausziehen. Deswegen ist immer, wenn Markus neue Ideen hat, denke ich mir immer, ui, das wird jetzt wieder spannend. Ich werde meine Kristallkugel befragen, aber wie gesagt, wir kennen uns schon lang genug. Irgendwie kommen wir dann immer auf einen Nenner.
Ja, du musst ja dann immer dann dolmetschen für die, die jetzt neu bei uns im Team sind. Also neu sind ja dann meistens 2, 3, 4 Jahre, die irgendwie dann bei uns im Team sind. Dann sozusagen gucken, okay, gut, wie kriegen wir das dann so hin, dass dann eben jeder versteht, was ich meine, auch wenn ich es nicht ausspreche. Aber wie komplex ist es dann fürs Team, wenn ich die neuen Ideen dann einspiele?
Also ich glaube, wir tasten uns da, wie du gerade schon gesagt hast, langsam ran und dann merkt man ja schon, ob man entweder vor einer chinesischen Mauer steht und da gar nicht drüber kommt oder ob man sagen kann, ja okay, da machen wir jetzt ein Steinchen aufs andere und gucken mal, ob es funktioniert, weil wir versuchen ja immer, das vorher schon alles durchzuspielen, damit wir dann sagen können, liebe Kunden, wir haben eine tolle neue Idee, aber passt bitte da und dort auf oder wir haben euch schon Ressourcen geschaffen, die diese kleinen Steinchen eben für euch behilflich sind, irgendwo draufzusetzen.
Wie gehst du dann damit um, wenn du deine Ideen mir im Endeffekt dann vorspielst?
Naja, auch da kenne ich dich ja lang genug. Ich schmeiß die halt einfach mal in den Raum und dann kommt meistens so, ja, okay, ja, ich denke mal drüber nach. Dann lasse ich das einfach so ein bisschen vor sich hin gären Und dann kommst du schon mal wieder mit irgendeiner Rückfrage oder du sagst gleich, nee, das habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und dann sage ich aber meine Argumente, wenn ich der Meinung bin, dass es eine gute Idee war. Und sage, ja, Markus, aber aus den und den Gründen bin ich schon der Meinung oder die Nachfrage ist einfach da, was mir ja unsere Kunden dann widerspiegeln und sagen, hey, könnt ihr nicht da und dort noch? Ja, und dann gibt es manchmal ein bisschen Diskussionen und im Endeffekt wird gemacht, was du willst, logischerweise, weil du bist ja auch derjenige, der es nach außen umsetzen muss. Aber wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ich eine total tolle Idee habe, dann fighte ich da auch dafür und dann bin ich auch der Meinung, doch, das sollten wir machen, wir probieren es dann aus. Manchmal muss ich sagen, okay, ja, du hast recht gehabt, es war eine Schnapsidee, aber manchmal klappt es dann eben auch.
Ja, Ideen sind auch da, um sie mal einfach umzusetzen. Also es gibt ja ganz viele, die ganz viele Ideen haben und dann auch mal sagen, ah, ich würde am liebsten meine Ideen verkaufen. Ja, aber eine Idee ist und bleibt eine Idee, die ist keine Geschäftsidee. Eine Idee muss umgesetzt werden. Und manchmal muss man mal was, also ich habe jedes Jahr so ein bisschen Spielgeld mit einkalkuliert in Budget, wo wir dann wirklich Sachen ausprobieren. Und manchmal, wie du schon gesagt hast, ist es halt manchmal mal so, mein Gott, hat halt nicht funktioniert, aber ganz ehrlich, ist ja auch wurscht, wenn jede dritte Idee nur erfolgreich ist, dann ist das ein Gamechanger. Also das ist ja auch so die Geschichte. Wo bekommst du die besten Ideen?
Aus Social Media, muss ich zugeben. Nicht, weil wir das machen, sondern weil es wirklich so ist, weil ich gebe zu, ich hänge sehr viel am Handy, ich schaue mir sehr viel an, aber ich schaue es mir nicht nur an, um irgendwie zu chillen und irgendwas mich berieseln zu lassen, sondern ich sehe dann irgendwas, dann mache ich mir einen Screenshot, dann gucke ich da nochmal tiefer rein, dann gehe ich auf die Website, schaue mir an, wie das vielleicht funktionieren könnte, sage dann zu dir, hey, ich habe was Tolles gesehen, guck dir das mal an. Interessanterweise, wie wir heute festgestellt haben, sind unsere Algorithmen sogar schon verhältnismäßig ähnlich, weil wir schicken uns meistens morgens auf TikTok irgendwelche Sachen hin und her, die wir gesehen haben. Und in 70% aller Fälle denke ich mir, ja, hatte ich auch gerade auf meiner For You davon abgesehen. Und deswegen finde ich schon, dass gerade in Social Media, dadurch, dass ja so viele Informationen auf einen einprasseln, man sich schon die Filetstückchen raussuchen kann.
Jetzt das Thema Ideenfindung ist bei mir tatsächlich ganz anders. Ich habe die besten Ideen, wenn ich mich langweile. Und ich langweile mich am meisten auf Seminaren und Workshops. Das muss man jetzt vielleicht ein bisschen mehr erklären. Das heißt jetzt nicht, dass der Referent mich langweilt, sondern ich mache meinen Job seit 25 Jahren wahrscheinlich schon. Ich mache sehr viel. Ich bin der Meinung, dass ich auch schon sehr viel kann. Und ich bin immer auf der Suche nach den nächsten 10%. So, jetzt wenn ich aber auf ein Seminar oder auf einen Workshop gehe und egal wie hochpreisig oder wie exklusiv der ist, es müssen ja alle im Raum irgendwo abgefangen werden. So, und das heißt, es wird immer irgendwas erzählt, was ich safe schon weiß und wo ich auch zum 20. Mal das nicht mehr schönreden kann, um diese eine, da könnte ich ja noch eine Nuance nicht mitbekommen haben. Das heißt, ich fange irgendwann an, dass sich mein Gehirn ausschaltet und dann in so einen, ich sage jetzt mal, in so einen Gedankenzustand komme. Warum? Wenn ich mich zu Hause langweile, Handy in die Hand, scrollen, keine Ahnung, momentan gucke ich Grey's Anatomy wieder von der ersten Folge an. Das heißt, ich kann mich theoretisch nicht langweilen, weil entweder mache ich in der Arbeit was, ich bin draußen oder wenn ich wirklich zu Hause bin und mich langweile, dann gucke ich halt irgendwie was auf irgendeinem Bildschirm. Aber in so einem Seminar oder in so einem Workshop musst du ja zumindest so tun, als wenn du anwesend bist. Also, und dann, was passiert dann in dem Augenblick? Mein Gehirn schaltet sich so ein bisschen ab, hat so eine Nebenbeschallung, die im Hintergrund so mitläuft, weil das Seminar läuft ja. Und dann fange ich an, so ein bisschen drüber nachzudenken. Manchmal, weil im Seminar ein Wort fällt, wo ich mir denke, ja stimmt, da habe ich mir auch mal Gedanken dazu gemacht. Und plötzlich fange ich dann an, Sachen auszuarbeiten im Kopf schon. Und wie du gesagt hast, dann kommen dann diese Quadraten, die werden dann so langsam gefüllt. Und dann ergibt das für mich in der Regel ein ganzes Bild und die Puzzleteile machen dann plötzlich Sinn. Und das sind tatsächlich die besten Möglichkeiten. Tatsächlich, aber das mache ich sehr ungern, das ist, wenn ich Sport mache. Also wenn ich so stupide Sachen mache, wie so auf dem Laufband vor sich hin walken, ich laufe ja nicht, sondern ich mache dann eher so schnelles Walken. Und dann irgendwann denkst du dir so, boah, ist das langweilig. Aber du musst ja aufpassen, weil sonst haut es dich ja auf die Fresse. Und damit du trotzdem noch so weit konzentriert bist, dass du nicht vom Laufband fällst, aber schon so gelangweilt bist, dass du das Laufen nicht mehr mitkriegst, dann fängt bei mir auch dieser Moment an. Aber dann setze ich mich lieber in ein Seminar und lasse mich berieseln für neue Ideen, als dass ich auf dem Laufband bin, gebe ich auch zu. Das ist tatsächlich so meine Form der Ideenfindung.
Augenscheinlich hat es auch gerade im Auto gut geklappt, wenn du Beifahrer bist, denn wir sind gerade hergefahren zusammen. Markus, sein Auto ist gerade im Service, ich bin gefahren und plötzlich fotografiert er irgendwie so ein Billboard, was an der Straße stand, wo irgendeine Werbung war, die ihm gut gefallen hat.
Ja, tatsächlich. Wir hatten gestern mit unserem Grafikdesigner am Team gesprochen, wie wir ein neues Produktcover machen. weil unser Strategieworkshop sich verändert. Wir werden ja langfristig, nee, die von Sabine, zweierlei Strategieworkshops anbieten in Zukunft, weil die Nachfrage so groß ist, dass der in regelmäßigen Abständen, einmal im Jahr in Regensburg, einfach nicht mehr ausreicht. Das heißt, die Kunden fragen, ob es unter dem Jahr nicht auch die Möglichkeit bietet. Das heißt, wir versuchen jetzt eine neue Form des Workshops zu kreieren. Und alle meine Seminare und alle meine Produkte haben eine unterschiedliche Farbwelt. Und wir kommen langsam so an Grenzen, was das Produkt CI angeht. Das heißt, damit es wirklich unterschiedlich aussieht. Und da hatten wir gestern ein Meeting dazu und dann habe ich gerade eben diese Werbetafel gesehen. Und ich fand es total schön, die Kombination Saphir, Grün, in so einem Schimmer mit Schwarz. Hat mir sehr gut gefallen, habe gleich ein Foto gemacht. Das muss jetzt erstmal wieder ein bisschen liegen bleiben und dann muss man gucken, ob man das nicht tatsächlich als Idee ein bisschen wieder aufgreift.
Hey, ihr seid die Ersten, ihr seid die Premieren-Zuhörer, die gehört haben, dass vielleicht meine Idee in die Umsetzung kommt.
Ja, vielleicht. Also es ist noch nicht vom Tisch. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil diesen Workshop muss wer machen?
Du, wer macht den Workshop im Hintergrund?
Aber immer dann, wenn ich etwas machen muss, was eine neue Idee ist, ist das erstmal, meine Begeisterung hält sich dann erstmal in Grenzen.
Das ist mir schon klar, aber ich glaube, dass so langsam, aber auch das war wieder einfach, ich habe nach dem letzten Social Media Workshop gemerkt, dass der Bedarf da ist, habe das erstmal für mich so 2-3 Tage sacken lassen und habe es dann in die Straßen von New York geschmissen und gesagt, hier, denk mal drüber nach, schau mal, ob das vielleicht was sein könnte. Und es arbeitet ja scheinbar immer noch in deinem Kopf.
Ja, es ist ja keine schlechte Idee pauschal. Also ich verstehe auch den Ansatz, dass Kunden, die sagen, hey, ich habe jetzt die Ist-Situation nicht warten können, worst case ein Jahr, bis dieser Workshop stattfindet, dann ist der auch stationär 2 Tage, was für viele viel zu komplex ist. Also dieser Workshop ist ja auch wirklich für Unternehmer, die wirklich sagen, hey, ich setze mich einmal im Jahr hin und zerpflücke einfach mal mein ganzes Unternehmen, guck, was optimiert werden kann. Da musst du aber auch schon was zum Zerpflücken haben. So, dass es da eine Stufe davor gibt, macht Sinn. Aber natürlich, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja so faul. Also man glaubt es ja nicht aufgrund meines Erfolges, dass ich nicht faul bin, aber ich bin eigentlich von Natur aus erstmal faul. Was bedeutet für mich diese ganze Aktion? Komplett neuen Workshop konzipieren für eine komplett neue Zielgruppe. Dann, der muss umgesetzt werden. Das heißt, wieder ein ganzer Tag plus Vorbereitung und Nachbereitung, der auf meinem Schreibtisch liegt. Ich arbeite ja jetzt schon 3 Tage die Woche. Das artet ja in Stress aus. Und die mir auf Social Media folgen, wissen ja auch, dass meine Daily-Routine total wichtig ist. Und dann kommt wieder sowas rein und das knockt mich auch aus. Sogar Social Media Workshop, wenn der geht 3 Tage eigentlich, 2 Tage für die Kunden, halber Tag vor, halber Tag Nachbereitung. Ich brauche danach mindestens einen Tag wieder, um so ein bisschen in mein gewohntes Tagesablauf zu kommen. So, und deswegen bin ich kein Freund davon, wenn dann Teammitglieder mir neue Termine in den Kalender setzen. Aber die Idee ist nicht so schlecht, dass ich sie jetzt gleich gelöscht habe. Also sie ist noch in der Konzipierung. Ich muss das jetzt mir angucken, wie das aussieht. Zudem, was der ganzen Sache in die Karte spielt, ist, dass mir das CI von einem alten Workshop nicht mehr gefällt. Und es ein guter Grund ist, das einfach mal in die Hand zu nehmen und komplett zu überarbeiten. Und mittlerweile auch der Workshop so viele neue Inhalte bekommen hat, sodass man tatsächlich sagen kann, okay, ein Relaunch auch optisch macht Sinn. Naja. Ich habe keine Ahnung, ob ich den am Ende des Tages machen werde, aber zumindest spielen wir mal damit.
Also ich sehe die Wahrscheinlichkeit wachsen und ihr müsst ja auch bedenken, ich mache mir ja selber Arbeit auch damit. Aber dann sieht man auch wiederum, uns macht unsere Arbeit Spaß, weil sonst, ich sage jetzt mal, wenn ich ein normaler Angestellter wäre, würde ich mich ruhig und bedeckt halten, würde auf die Uhr schauen und würde mir denken, 5:05, gut, jetzt gehst du mal nach Hause, weil Chance gehabt und nix wie weg. Aber nein, ich bin ja auch dafür, dass wir was Neues implementieren können, dass wir wachsen können und wie gesagt, ich sehe einfach den Bedarf.
Genau, es ist auch, glaube ich, ganz wichtig auch und es ist ja auch, den Raum gibt es ja auch bei uns in der Firma. Das heißt, wenn ich heute Abend zum Beispiel gehe ich wieder mit einem Teammember, geben wir Essen, tun uns wieder austauschen, ganz bewusst auch nur zu zweit, weil dann eben auch manchmal Ideen entstehen, die vielleicht in der größeren Runde nicht passieren. Das heißt, ich nehme in regelmäßigen Abständen auch Zeit, dass ich mit Teammembers eben alleine auch aus Wertschätzung einfach essen gehe, gucke so, hey, was könnte noch entstehen? Weil ich bin der Meinung, dass egal wie schlecht eine Idee ist, die auf jeden Fall dokumentiert werden muss. Also ich habe da so eine Datei, wo alle Ideen aufgeschrieben werden, die irgendjemand mal hatte oder ich mal hatte und die existiert einfach. Und ich muss zugeben, ich habe da nie wieder reingeguckt, aber es ist ein gutes Gefühl, zu wissen, ich hätte noch hunderte, tausende Ideen für Probleme, die vielleicht irgendwann mal kommen. Und glaub mir, als damals die Pandemie war und viele ehemalige Kunden wieder auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Herr Markus, wir wissen eigentlich gar nicht, wie es weitergeht, da war so eine Ideenliste echt gut. Weil da musst du sofort ad hoc musst du eine Lösung haben. Sofort musst du irgendwie funktionieren können. Und als damals der Lockdown war der erste, das war schon auch eine Situation, wo auch ich so ein bisschen, also ich weiß noch, wir haben ja telefoniert gehabt. Ich war zu dem Zeitpunkt in Ägypten, in Suma Bay. Und da hat dann irgendwie, ich weiß nicht, du oder wer anders, hat dann so ein Späßchen gemacht, soll ich dir Toilettenpapier mitkaufen? Da dachte ich mir so, nee, ich habe sowieso eine Riesenpackung. Ich habe das mir früher mal bei Amazon bestellt, so gleich, keine Ahnung, Großgebinde und im Keller gehabt. Das heißt, ich war sowieso safe. Ich hatte die Luxus-Tauschware Nummer 1, hatte ich bei mir im Keller on Stock. Und ich habe dann so aus Spaß noch gesagt, habe ganz ehrlich, also ich bleibe vielleicht einfach hier in dem Hotel-Resort, hier ist irgendwie alles safe. In so ein paar Wochen ist wieder alles vorbei. Ja, gut, dass ich tatsächlich damals vom Hotel und von der, damals auch von der deutschen Botschaft gezwungen worden bin, den letzten Flieger zu nehmen, denn ich werde relativ lange gesessen. Ich glaube, ich würde jetzt dann wahrscheinlich auch Arabisch sprechen können, weil ich hätte dann zu lange in Ägypten verbracht, dass ich dann wahrscheinlich die Landessprache gesprochen hätte.
Was aber von Vorteil gewesen wäre, wobei du wärst dann wahrscheinlich nicht hier, wo du jetzt bist.
Nee, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt in Ägypten geblieben, weil wenn irgendwann so nach zwei Jahren Pandemie.
Also ob ich dir nach Ägypten nachgezogen wäre, weiß ich jetzt nicht genau.
Weiß ich jetzt auch nicht, aber es kommt immer so, wie es kommen muss. Also was will ich damit sagen? Ich war dann damals auch in so einer ungläubigen Situation. Ich habe nicht geglaubt, dass das so lange geht. Ich meine, wir sprechen über 2 Jahre, was dieser ganze Case gedauert hat, was 2 Jahre ja auch unser gesamtes Marketing verändert hat. Viele meiner Kunden hatten keine Option mehr, Geld zu verdienen, durften ihre Dienstleistung nicht mehr anbieten. Wir hatten Lieferengpässe bei vielen anderen, die eben einfach keine Verarbeitungsmaterialien mehr bekommen haben. Viele Nicht-Kunden sind plötzlich auf uns zugekommen und haben gesagt, habt ihr Markus, wir haben keinen Kontakt mehr zu unseren Kunden, weil wir haben zuvor niemals darüber nachgedacht, online eine Community aufzubauen. Und jetzt, wo wir sie nicht mehr erreichen können, wo wir jetzt nicht mehr mit denen sprechen, haben wir keinen Draht zu denen. Und dann war aber für uns klar, okay, wir haben Lösungen. Und dann bin ich wieder die Ideenliste durchgegangen, bam, 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 bam. Und dann gibt es auch immer eine Lösung. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige. Das heißt, Ideen sammeln, prüfen, testen, umsetzen.
Mein Motto ist, geht nicht, gibt's nicht.
Ja, stimmt. Am Ende des Tages muss man einfach nur prüfen, ist es eine gute Idee.
Ja. Und bringt die bestenfalls Geld oder kostet sie nur Geld?
Genau.
Ja, wir hatten auch schon ein paar Ideen, die einfach nur Geld gekostet haben, aber aus denen haben wir auch Learnings gezogen.
Du meinst Munich Dreamland.
Zum Beispiel.
Munich Dreamland, muss man sagen, war das erste Groß-Event-Konzept, was wir gemacht haben. Erzähl mal ein bisschen was.
Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Irgendwie haben wir uns gedacht, ach, es müsste irgendwie eine geile Veranstaltung in München stattfinden.
Nee, es war anders. Ich hatte damals einen Mix gehabt von Sven Feeth, der extra für das Restaurant war, wo dann immer Dreamland als Lied kam. Und dann meinte ich, ein total cooler Name, Munich Dreamland, wäre doch ein total cooler Produktname. Wir wussten aber noch nicht, was es für ein Produkt war. So ist es, glaube ich, entstanden.
Genau. Und dann haben wir uns da einfach mal ein Event drum gebastelt, eine Abendveranstaltung mit einem Mega-Aufwand jetzt im Nachhinein betrachtet. Mit Tänzern, mit Fotografen, mit Livebands, mit DJ, an was man da alles denken muss, an Security, an GEMA-Anmeldungen, eine Location zu finden. Es hat einfach wirklich ein Schweinegeld gekostet. Und damals, glaube ich, haben wir unsere OBC-Strategie noch nicht so richtig angewandt, weil es war nicht so üppig besucht, wie wir uns das vorgestellt hatten.
Es war theoretisch schon gut besucht. Das Problem war, jetzt im Nachhinein redet man immer leichter, weil man es weiß, wir haben zu früh angefangen. Und dann sind einige sind später gekommen, weil man geht ja nicht zu früh irgendwo hin, weil wir sind ja nicht uncool. Dann sind aber die wieder gegangen, die eben früher gekommen sind. Weil die Idee war Concert and Clubbing. Das heißt, erst wurde ein kleines Konzert von Künstlern aus den 90er Jahren gebracht und dann ist es umgewandelt zum Clubbing. Und dann hat sich theoretisch die Zielgruppe einmal getauscht. Wir hatten einen Fehler gemacht, wir waren nicht positioniert. Wir wollten alle ansprechen, aber es funktioniert natürlich nicht, weil die Clubbing wollten, kamen später. Und die fürs Konzert da waren, gingen früher, weil das Konzert halt zu Ende war. Und das war echt dumm im Nachhinein.
Ja, und die zum Clubbing kamen, haben sich gedacht, boah, was ist denn das hier für eine fade Veranstaltung? Da gehen wir doch gleich wieder woanders hin. Also die Schnittmenge hat sich nicht geschnitten. Es waren einfach zwei Mengen.
Ja, und wir haben es dann zwei oder dreimal gemacht, weiß ich gar nicht.
Zweimal, glaube ich, oder?
Zweimal gemacht, ja. Genau, ich glaube auch. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, okay, von einem toten Gaul steigt man ab, das bringt alles nichts mehr. Aber wir haben trotzdem niemals gesagt, dass es ein Fehler war.
Es war kein Fehler und es hat uns in München ja auch wieder bekannter gemacht. Genau. Also jeder wusste ja irgendwie so theoretisch eine geile Veranstaltung, weil es war ja wirklich, das Drumherum war ja Wahnsinn. Man konnte, ich glaube, wir waren eine der ersten, die das implementiert haben, dass man Styling-Lounges hatte, wo man sich wirklich komplettes Haare-Make-up hat machen lassen können und, und. Also ich, das Konzept, glaube ich, wenn wir das jetzt nochmal umsetzen würden, was wir dann mit der Secret Fashion Show gemacht haben, würde jetzt rocken.
Genau, das heißt, wir haben einen Fehler gemacht, in Anführungszeichen, und sind aber dann nicht liegen geblieben, sondern wir sind wieder aufgestanden und haben analysiert, was ist gut angekommen und was hat nicht funktioniert. Also was ist gut angekommen? Die Red Carpet, die Fotosituation, die Walking Act, es ist gut angekommen, die Goodie Bags, es ist gut angekommen, die Styling Lounges. Ja, aber dann brauchen wir eine andere Zielgruppe. Dann brauchen wir ein anderes Produkt. Und eigentlich ist dann das der Grundstock gewesen für die wohl größte Modenschau Deutschlands. Ich meine, die Secret Fashion Show hatte dann für die letzten Veranstaltungen hatten wir über 1000 Besucher. Wir hatten über 12 Designer, über 100 Models. Der DJ mit der weitesten Anreise, die Designer, genau, mit der weitesten Anreise kam aus Chicago. Wir hatten eine Medienreichweite von 1,8 Millionen pro Veranstaltung ohne Werbebudget. Und das war im Endeffekt, das ist wie man sagt, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Der Gewinn liegt darin, aus dem, was man nicht geschafft hat, darüber nachzudenken, was kannst du verbessern und das dann nochmal machen und best case richtig. Worst case wieder lernen und weitermachen. Niemals liegen bleiben, weil sonst ist das, was du falsch gemacht hast und den Verlust, den du gemacht hast, faktisch verloren. Wenn du aber es lernst und verbesserst, dann wirst du automatisch auch Erfolg haben und denn dieser Erfolg finanziert dann Worst Case auch natürlich die Misserfolge, die es gibt. Würdest du heute was anders machen?
Generell in meinem Leben oder?
Es ist businesstechnisch jetzt. Wir haben ja doch viele Projekte gemacht. Ist irgendwas, wo du sagst, das hätte man eigentlich anders machen können oder war das für die damalige Zeit immer die richtige Entscheidung?
Ich glaube, dass es immer die richtige Entscheidung war und alles, was wir gemacht haben, das merke ich jetzt, hat ja auch eine große, auch wieder Fanbase, eine große Familie schon aufgebaut. Ich habe zum Beispiel jetzt auf TikTok, wurde ich von einer Dame angeschrieben, die jetzt auch in Dubai lebt. Und die hat mir dann geschrieben, hey Sabine, kennst du mich noch? Ich bin als Model bei euch auf der Secret Fashion Show gelaufen. Ich meine, bitte, wie crazy ist das? Wann war die letzte? Vor 8 Jahren? Vor 9 Jahren? Also das ist schon, und das hat natürlich auch einen gewissen Markenaufbau gemacht. Deswegen nein, ich würde nichts anderes machen. Ich würde manchen Sachen vielleicht ein bisschen delegieren, ein bisschen weniger stressig für uns machen. Andererseits haben wir jetzt gerade wieder festgestellt bei unserem Excellence Weekend, wenn wir es nicht selber machen, wird es nicht so umgesetzt, wie wir wollen. Und dadurch haben wir natürlich noch viel größeren Stress, weil wir dann im Endeffekt wieder das Ganze umdrehen müssen, sodass es unseren Standards entspricht.
Das ist eine Sache und ich weiß nicht, ob wir das mittlerweile magisch anziehen, weil ja unser Motto ist ja, mach es einfach selbst. Das ist ja entstanden dadurch, weil ich, als ich 2007 mein erstes Unternehmen gegründet habe, hatte ich eine sehr, sehr gute Marketingagentur. Und die hat dann ein CI entwickelt und ich habe mit der Zusammenarbeit, mit meinen Ideen, die haben das super umgesetzt und es war alles tippitoppi. Aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn die Rechnungen gekommen sind, ich kann gar nicht so viel verkaufen, was mich die Agentur kostet. Und dann habe ich angefangen, es selbst zu machen. Und es war dann plötzlich ein Riesenerfolg. Warum? Geld gespart, Zeit gespart und natürlich irgendwo auch viel schneller in der Umsetzung. Und das schnelle Umsetzen ist ja dann oft auch der Schlüssel beim Erfolg, wenn man eine Idee hat, das einfach schnell umsetzen kann, nicht irgendwie warten muss, bis der Grafiker 4 Wochen braucht, um irgendwas abzuliefern. So. Und ich habe dann in diesen letzten Jahren immer wieder auch meinen Kunden gesagt, hey, mach's selber, du hast die Ressourcen in der heutigen Zeit, du hast die Software-Tools, das kostet alles nichts mehr. Und du bist jetzt nicht irgendwie McDonald's, die in der Hardcore-CI-Schiene fahren, sondern du bist ja ein kleiner Unternehmer, mach's erstmal alles selber. Und dann ist es aber so, wir denken ja in vielen Bereichen schon sehr, sehr industriell und sehr strukturiert. Das heißt, viele Punkte, die wir im Unternehmen haben, sind ganz klar wie ein kleines Uhrwerk irgendwie aufgebaut und wir haben gesagt, okay, dieses Event passt eigentlich nicht in unseren Tagesablauf, zudem auch noch ortsabhängig, schwierig auch. Lass uns doch gucken, dass wir da einen Dienstleister platzieren. Und da war dann auch wieder das Ergebnis, es passiert nichts, wenn du es jetzt selber irgendwie auf dem Schreibtisch hast. du kannst das eigentlich nicht weiter delegieren. Du musstest die Zügel selbst in der Hand haben. Klar, wir haben auch Leute gehabt, die Sachen gemacht haben und so weiter. Grafiker vor Ort, dann irgendwelche Leute, die Sachen ausgemessen haben. Wir hatten Caterer, wir haben natürlich Logistik gehabt und so weiter und so fort. Keine Frage, musst du haben. Also wir reden nicht vom Selbstmachen, dann bis ins kleinste Detail. Aber die Führung, die Zügel in der Hand halten, das funktioniert tatsächlich nicht. Und ich frage mich immer, ob wir einfach 100% recht haben oder ob wir alles magisch anziehen, damit wir uns selbst immer bestätigen können. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber irgendwie ist dann doch ein Funken Wahrheit dran, weil viele unserer Kunden ja uns auch immer recht geben. Das haben wir so ein bisschen verlabert aber gerade, merke ich.
Ja, aber das kommt wieder auf den Anfang zurück, denn in unseren Köpfen ist ja schon ein Plan, wie es sein soll. Glücklicherweise kann ich ja deine Pläne einigermaßen lesen. Du verstehst, was ich meine, wenn ich vielleicht nur die Augenbraue hochziehe. Und deswegen ist klar, dass wir dann eine Vorstellung haben, wie es umgesetzt werden soll und merken natürlich sehr schnell, dass dann vielleicht die Männchen an den Zügeln nicht das machen, wie wir uns das vorstellen. Deswegen wieder zurück auf unseren Schreibtisch.
Genau. Ja, ich denke, das war, glaube ich, mal eine ganz andere Folge. Was angefangen hat mit Ideen, aufgehört hat es mit den Zügeln in den Hand bleiben. Ich hoffe, diese Folge hat dir auch wieder gefallen. Lass am besten 5 Sterne da oder noch besser, lass mal eine positive Bewertung einfach hier. Sollte dir der Podcast nicht gefallen haben oder du sagst, Markus, dieses Thema solltet ihr mal im Podcast besprechen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@markus-mensch.de und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, kein Erfolg ist eine Absicht.
Das war Kein Erfolg ist eine Absicht, der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de. Das war Kein Erfolg ist eine Absicht. Der Podcast von Markus Mensch. Werde aktiv für dein Marketing. Bewirb dich jetzt für ein kostenfreies Strategiegespräch auf markus-mensch.de.